Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Wir fragen heute: Cholesterin, wie gefährlich ist es wirklich? Und Sie können anrufen unter 0800 246 2469. 0800 246 2469. Und bei mir im Studio ist die Internistin Dr. Waschma Safi. Guten Morgen, Frau Dr. Safi.
Guten Morgen, Frau Ostner.
Frau Dr. Safi, die Sache mit dem Cholesterin, die ist irgendwie schwierig. Man spürt normalerweise nichts davon, man sieht auch nichts. Also ist man durchaus geneigt, die Zahlen auf dem Papier mit einem Schulterzucken irgendwie zu ignorieren und wieder zu vergessen und sich zu freuen, dass man viele Ostereier an Ostern geschenkt bekommt und suchen kann und aufessen kann. Ist das eine richtige Reaktion?
Die Reaktion ist verständlich und menschlich, aber nicht ganz richtig. Man kann jetzt eigentlich dazu auch noch sagen, man kann es manchmal sehen. Es gibt vom Cholesterin oder von den hohen Blutfetten auch Hautmanifestationen. Also diesen Greisenring, den man bei alten Menschen so sieht am Auge, so ein weißlicher Ring um die Iris herum zum Beispiel. Oder Xanthelasmen nennt man das, Xanthome. Das sind einfach so Knüppelchen, die einfach auch schon aussehen wie Fett. Häufig ums Auge herum, an den Knien. Aber das ist natürlich bei sehr, sehr hohen Werten. Ja? Das haben die Patientinnen, die Sie jetzt so ein bisschen im Sinn hatten, natürlich häufig nicht. Und die sind dann sehr geneigt, sich zu denken, naja, mein Gott, das ist ein Wert, tut mir nicht weh. Aber natürlich sollte man den nicht ignorieren. Und das besprechen wir ja heute.
Ja, wenn wir schon das so anschauen, also wer genau sollte denn seine Cholesterinwerte eben nicht mit einem Schulterzucken abtun? Also da gibt es ja Risikofaktoren, die dazukommen müssen.
Das ist richtig. Also vor allem es gibt so Patienten, die einfach in Risikogruppen fallen. Wir erklären ja dann später auch, was Risiko wofür sozusagen. Zum Beispiel Patienten mit einem Diabetes, Menschen, die schon mal einen Herzinfarkt hatten, schon mal einen Schlaganfall hatten, Raucher, alte Menschen. Das sind alles Menschen, die das nicht ignorieren sollten und dürfen.
Ja, also wenn wir heute über Cholesterin reden, dann geht es auch, Sie haben es gesagt, um Diabetes, um Übergewicht, um Herzerkrankungen und auch um die Genetik, denn es kann sein, dass man da eine Vorbelastung mitbekommt. Aber es geht auch, das Rauchen haben Sie angesprochen, um unseren Lebensstil. Und Ihre Fragen beantwortet die Internistin Dr. Waschma Safi. Frau Dr. Safi, bevor wir mit den Hörerinnen und Hörern beginnen, erklären Sie uns noch, was genau ist denn eigentlich Cholesterin?
Ein Fett. Davon gibt es unterschiedliche Arten von Fett. Und es ist tatsächlich so, das berühmteste ist das Cholesterin. Es gibt noch unterschiedliche andere Fette, die Triglyceride zum Beispiel. Und dann bei den Fetten, die teilt man so ein bisschen nach ihrer Dichte auf. Dieses L, das kennt man ja sicher aus seinen Laborwerten. Das
LDL und HDL.
Genau, genau. Das teilt sich ja ganz häufig. Das Cholesterin ist in den Laborwerten ein Gesamtcholesterin und dann LDL und HDL. Und landläufig weiß man auch noch häufig, vielleicht HDL ist das Gute.
Hab dich lieb, Cholesterin,
genau. Und das andere ist das böse Cholesterin. Und dieses L praktisch, das ist auf Englisch Low Density Lipid und das andere High Density. Density ist einfach die Dichte. Das sagt man per se erstmal noch gar nichts. Ja? Und es hängt aber mit der Funktion dieser Untergruppen des Cholesterin zusammen, warum das eine als gut in Anführungsstrichen und das andere als schlecht bezeichnet wird.
Und beide stellt unser Körper selber her oder nehmen wir sie durch die Nahrung auf oder beides?
Beides. Also ein Großteil wird durch den Körper selber hergestellt, aber durch die Nahrung vor allem nur durch tierische Fette, also so Fleisch vor allem. Ja, ist so eine Quelle.
Was ist mit den Ostereiern?
Ja, da ist auch Cholesterin drin.
Genau. Ganz schön viel, oder?
Ja, genau.
Okay. 0800 246 2469. Am Telefon ist jetzt die Frau Lamm als erstes. Grüß Gott, Frau Lamm.
Guten Morgen, Frau Ostner, mal wieder ich.
Ja, Frau Lamm,
hallo.
Bitte.
Sie kennen sich schon.
Ja, ich rufe hier ständig an wegen irgendwas und immer habe ich Sorgen. Ja, jetzt ist hier meine Sorge, dass mein Cholesterin schon immer sehr, sehr hoch ist. Das wurde mir schon mit 15 gesagt bei irgendwelchen Blutabnahmen beim Hausarzt. Und meine Geschwister, ich habe noch 4, die haben auch alle zu hohes Cholesterin und also dieses Liederliche, ne, so merke ich mir das LDL, dass das das Schlechtere
genau,
ist.
Genau, HDL hab dich lieb und LDL das Liederliche.
Genau, das
gut gemerkt, ja.
Also das ist permanent so hoch, auch wenn ich mal eine Fastenzeit hatte oder sowas und da musste mal Blut abgenommen werden, selbst in dieser Zeit war es zu hoch. So, und jetzt der letzte Test, der wurde gemacht am 8.3. und da war es bei 125 und im Jahr zuvor, im Juni, war es bei 156. Ich ernähre mich vegetarisch, im Moment sogar vegan Ich achte auf viel Bewegung. Ich bin sowieso extrem zappelig und kann niemals still sitzen. Ja, jetzt ist die Frage: Von Vaterseite her hatten wir da einige Einschläge mit Herzinfarkten, Hirninfarkten. Und ist das ein besorgniserregender Wert, also so 156 oder 125?
Frau Lamm, da stecken jetzt ganz, ganz viele wichtige Sachen drin in Ihrer Frage. Und das wäre auch meine erste Nachfrage gewesen, Frau Dr. Safi, wenn Frau Lamm sagt, also dieses LDL bei 125 bzw. 160, was bedeuten diese Werte? Das sagt einem ja erstmal nichts. Ist das hoch, ist das niedrig, ist das normal?
Das ist auch tatsächlich sehr schwierig zu sagen. Und zwar kann mal für den einen ein bestimmter LDL-Wert noch okay sein, ist er für den anderen wiederum nicht. Deswegen, wie Frau Ostner schon gesagt hat, Frau Lamm, da ist in Ihrer Frage jetzt ganz, ganz viel Sachen drinnen. Ich würde ein bisschen auch erklären den HörerInnen, ja, wenn das in Ordnung ist. Und dann gehen wir da so ein bisschen drauf ein. Also Sie haben jetzt schon so ein bisschen erwähnt, Sie haben eine genetische Komponente. Ja? Das heißt, das ist ganz häufig bei ganz vielen Menschen, ja, das gibt es einfach, dass die praktisch so eine genetische Komponente haben, dass das Cholesterin hoch ist. Da empfiehlt man trotzdem immer so, die erste Stufe der Therapie ist ein gesunder Lebensstil. Und da machen Sie ja schon alles richtig. Sie rauchen auch nicht, nehme ich an, oder?
Nee, ich trinke auch seit über einem Jahr keinen Alkohol oder
Genau,
so.
genau. Das sind so die Sachen, die Blutfette auch, also Alkohol die Blutfette hoch macht und Rauchen eben nochmal weiter schädigt, die Gefäße. Das sind die Sachen, die man auf jeden Fall empfiehlt. Und dann stößt man aber dann mit diesen Lebensstiländerungen auch schnell so an seine Grenzen.
Wenn man diese genetische Komponente hat.
Genau, genau. Und dann ist natürlich, wenn Sie in der Familie schon Herzinfarkte hatten und Schlaganfälle, ist das ein Risikofaktor, ja? Das erhöht Ihr Risiko, auch einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt zu bekommen. Es gibt so Scores, mit denen man ausrechnet. Also Sie sind sonst gesund, Sie haben keinen Diabetes oder irgendwelche anderen, weiß nicht, chronische Nierenerkrankungen oder irgendetwas.
Nö, nur so ein paar Allergien und
Ja, das ist
ich
egal.
stolper oft oder so, aber
Genau,
das ist egal.
das ist egal, genau. Es gibt so Scores, da kann man das praktisch ausrechnen, in was für eine Risikogruppe sie gehören. Und abhängig davon würde man sozusagen sagen, welcher Cholesterinwert für sie schlecht ist. Ja. Aber so, man sagt, also so Werte über 190 oder 180, 200 rum sind immer schlecht. Ja. Da muss man schon schauen, dass man die irgendwie runterbekommt. Und da haben Sie jetzt auch schon gesagt, das erste Mittel, zu dem man häufig greift, sind die Statine. Ja. Das ist meistens in dem Präparatnamen ist schon irgendwie Statin drinnen. Und was diese Statine machen, ist im Endeffekt, dass sie die Cholesterinsynthese in der Leber blocken und dadurch die Cholesterinspiegel senken. Und das ist was, das kann ich jetzt durchs Radio natürlich ihr gesamtes Risikoprofil nicht erfassen. Ja.
Kriegt man das vom Hausarzt, von Hausärztin ausgerechnet nach diesen Scores, die Sie genannt haben, Frau Dr. Safi?
Genau, also es gibt so einen Score, der praktisch die Langzeitrisiko berechnet, um einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, der ist aber für komplett Gesunde. Und dann gibt es eben aber für welche, die schon vorerkrankt sind, da gibt es dann eben so Risikostufen. Ja? Und das kann jeder Arzt machen. Sie können sich das auch auf Websites, zum Beispiel der Deutschen Lipidologen, können Sie sich, da gibt es Links, können Sie sich das auch selber anschauen und sich selber einschätzen, ja, wo Sie da so hingehören, in welche Risikogruppe. Und abhängig davon ist,
Lipidologe.
ja genau, da gibt es so eine Liga, so eine Gesellschaft, die sich praktisch um Blutfette bemüht.
Damit kann man ja dann mal noch zur Hausärztin gehen und sagen,
Ja,
was denken Sie darüber?
genau, und das mit ihr sozusagen diskutieren und dann kann man das anschauen. Ja?
Gut, und die Frage ist jetzt, Frau Lamm, Statine ja oder nein, oder?
Ja, und ich war ja jetzt beim Hausarzt gewesen. Also ich hatte jetzt gerade erst das Blut abgenommen bekommen. Und dann hat er gesagt, ach Gott, Sie müssen sich da nicht so verrückt machen, wenn es eh schon immer hoch ist und er weiß halt, wie beweglich ich eigentlich bin. Also wie ich niemals stillsitzen kann oder sowas. Und er hat gesagt, ja, also die Statine, die belasten. Ich hatte nämlich, ich nehme auch Blutdrucksenker, dann nehme ich Amlodipin, 5 Milligramm. Und ich hatte diese ganzen Ramipril und ach Gott, da war noch
Schon
so ein anderes
durch.
Kandesartan oder was, die habe ich nicht vertragen.
Okay.
Genau, und dann habe ich mich jetzt da auf dieses Amlodipin und damit bin ich jetzt so bei 130 zu paar 70 anstelle von 120 zu 80. Und vorher, bevor ich sie genommen habe, war ich immer so bei knapp 140. Also das hat sich alles gesenkt, hat sich alles so ein bisschen eingependelt. Und er hat gesagt, wenn das jetzt nicht höher geht, müsste ich mir keine Sorgen machen. Wenn es jetzt besorgniserregend ansteigen würde, dann sollten schon. Wir mal über die Statine okay. reden. Ja.
Was meinen Sie, Frau Dr. Sache?
Ja, also wenn Sie jetzt schon sagen, Sie haben auch schon einen Bluthochdruck, der ja auch nochmal ein Risikofaktor ist für diese ganze kardiovaskulären Geschichten, würde ich ganz ehrlich, Sie verschenken sich da nichts. Also ist bei Ihnen auch so richtig so eine familiäre Hypercholesterinämie diagnostiziert worden? Also, so also richtig,
diese genetische Belastung genau, innerhalb der Familie, dass so richtig, da mehrere Betroffene gibt?
Genau. Also, wenn wir uns mal irgendwie treffen oder so, da sagt jeder seinen Cholesterin.
Das soll ich verstehen.
Okay. Nichts weiter festgestellt worden. Ja,
okay. Nee, dann, also dann ist das praktisch nicht durch Genuntersuchung bestätigt und nicht nee. Praktisch. Nee, okay, gut, also ich verstehe. Dann kann man nochmal wahrscheinlich drüber diskutieren. Ja, aber grundsätzlich, wenn ich so an Ihrer Stelle eine familiäre Vorbelastung hätte, selber schon einen Bluthochdruck habe, trotz des guten Lebensstils, machen Sie nichts falsch mit einem Statin.
Also, Frau Lamm, vielleicht nochmal rücksprechen mit Hausärztin oder Hausarzt und dann nochmal nachfragen und vielleicht ausprobieren. Das kann ja auch so ein Versuch erstmal sein, oder, Frau Dr. Safi?
Genau.
Genau. Frau Lamm, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. 0800 246 246 9, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Als nächstes ist der Herr Schüssel dran. Grüß Gott. Herr Schüssel.
Ja, grüß Gott. Schüssel.
Hallo.
Schönen Dank.
Bitte morgen.
Also folgendes, ich mache mal schnell die Grunddaten. 60 Jahre alt, 1,83 groß, 105 Kilo. Habe früher auch viel noch mehr gearbeitet wie jetzt. Jetzt arbeite ich auch als Angestellter, aber mehr so Ruhesachen, viel am PC und so weiter. Und vor 2 Jahren hatte ich eine Nierenentfernung wegen Krebs. Also Gott sei Dank ein Zufallsbefund, nicht bestreut. Und seitdem, alle 3 Monate gehe ich zur Untersuchung, hauptsächlich wegen der Niere. Aber ich kriege dann immer gesagt vom Arzt, Ihre Cholesterinwerte, Herr Fitzel, Ihre Cholesterin. Ich bin Nichtraucher. Bin immer gewesen auch und esse auch gerne Fleisch, also 4-mal die Woche esse ich Fleisch. Ja, aber jetzt nicht in Menge. Ich versuche auch Geflügel und hochwertiges Fleisch zu nehmen. Also da achte ich schon drauf. Auch wenn ich mal andere Sachen koche, ich koche selber auch und alles frisch. Was war noch? Ja, das. Ja, okay, das war's jetzt erstmal. Und jetzt wollte ich wissen. Er verschreibt mir immer die Cholesterintabletten, aber ich bin rein von meinem Wesen hier eigentlich abgeneigt, Tabletten zu nehmen. Ich war vor vielen Jahren, vor 10 Jahren, mal einen Unfall hatte mit 2-jähriger Reha und so weiter, wo ich wirklich nicht Medikamente hatte, ohne Ende und fast abhängig davon geworden bin. Und das wollte ich nie wieder. Und ich würde ganz gern auf diese Cholesterintabletten verzichten, will aber von meinem Leben her nicht viel schlechter leben. Ist das möglich?
Ah, Herr Schüssel, da sind jetzt kurz ein paar Fragen, die sich so ein bisschen aufwerfen. Also bei der Niere ist ja so, wenn eine entfernt wird, kann ja die andere häufig kompensieren. Ja, sie kann ja, die kompensiert sozusagen die Arbeit für beide. Ja. Das hängt jetzt bei Ihnen davon ab, wie ist denn Ihre Nierenfunktion? Ist die komplett wie bei einer normalen, wie bei einem Menschen mit 2 Nieren oder ist die eingeschränkt?
Ist leicht eingeschränkt, etwa 15-20%, so genau haben sie sich da nicht festgelegt, werden nicht gemacht und versuche ich auch keine Chemiesachen zu mitzunehmen und sowas alles, ja. Trinke auch gerne mal 1, 2, 4 am Tag, aber das war es dann auch.
Ja, aber Herr Schüssel, also manche Chemiesachen sind besser als 4-mal die Woche Fleisch und 2 Bier, aber ich will jetzt gar nicht so irgendwie belehrend sein oder so. Ja. Aber die Sache ist die, damit haben Sie ja eigentlich eine chronische Nierenerkrankung, ja, und damit fallen Sie in eine Risikogruppe. Und die Datenlage in den Studien, es zeigt schon, dass praktisch Patientinnen, die chronische Nierenerkrankung so in den noch früheren Stadien haben, dass die wirklich von so einer Therapie, wo man das Cholesterin senkt, profitieren. Also dazu würde man ihn eigentlich schon raten. Das hat, so wie ich verstanden habe, Ihr Hausarzt auch gemacht, oder?
Ja, der hatte mir sogar mal zu einer Reha geraten, eine vielwöchige. Aber ich hatte arbeitsbedingt viel zu tun und habe das dann versprechen lassen.
Ja, nee, also ich würde ganz ehrlich, also ich habe das vorhin schon gesagt, die erste Stufe ist sowieso immer Lebensstil, ja, also dass man einfach da selber so mediterrane Ernährung ist in den Studien irgendwie sehr äußert sich positiv, den Alkohol komplett wegzulassen, das Rauchen wegzulassen, Bewegung, ja, und das ist sozusagen die Sachen, die sehr wichtig sind, aber grundsätzlich sind Sie einfach in einer Risikogruppe und ich würde Ihnen dazu tatsächlich auch raten. Und wie gesagt, das kann man mal probieren, ja, schauen Sie mal, wie Sie es vertragen. Ich weiß schon, diese Statine haben manchmal einen schlechten Ruf, ich finde auch schlechter, als sie sind.
Ich habe eine interessante Studie dazu entdeckt, Frau Dr. Safi, man hat nämlich einen Test gemacht mit Menschen, die Statine bekommen haben und anderen hat man gesagt, sie bekommen Statine und haben aber gar keine bekommen. Ja. Und die Nebenwirkungen sind bei denen auch stark aufgetreten, die Angst davor hatten, aber gar keine Statine gekriegt haben. Also offensichtlich ist da eine psychologische Komponente dabei. Wenn man denkt, es schadet mir, dann springt man drauf
absolut.
An.
Absolut. Das ist das Gegenteil von Placebo. Also bei Placebo.
Ein Nocebo.
Genau. Bei Placebo denkt man ja so, man bekommt was, was wirkungslos ist und denkt sich, ach, das hat mir jetzt geholfen. Und bei Nocebo ist genau dasselbe. Man bekommt was, was wirkungslos ist und denkt sich, boah, jetzt habe ich aber, der Klassiker bei Statinen, Muskelschmerzen. Ja, das ist so das, was da gerne auftritt. Und das ist bei Statinen tatsächlich, da spielt anscheinend, die haben einfach schon so eine Reputation. Ja, ja, genau. Und ich ganz ehrlich, Herr Schüssel, also ich würde das behandeln lassen. Es ist eine Tablette, okay. Die nimmt man nachts. Das sollte machbar sein, denke ich. Wenn Sie
okay,
so.
Dann bedanke ich mich. Gell?
Ja,
danke.
Ja,
gell.
Ciao.
Dankeschön.
Tschüss.
0800
246 2469. 0800 246 2469. Unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Frau Dr. Saff, ich würde gerne eine Schleife nochmal einziehen.
Unbedingt.
Wenn wir zu viel Cholesterin im Blut haben und insbesondere dieses LDL-Cholesterin. Was richtet es denn da eigentlich an? Also das Butterbrot quasi, das da in den Adern herumschwimmt.
Ja, das ist wirklich, das müssen wir tatsächlich, glaube ich, nochmal besprechen, weil das ist jetzt so ein bisschen angeklungen, aber noch nicht so gut besprochen. Also warum man das LDL als schlecht bezeichnet und das HDL als gut in Anführungsstrichen ist, so ganz grob gesagt, das HDL räumt auf. Ja? Das nimmt sozusagen das Fett so mit und bringt es in die Leber zum Verstoffwechseln. Was macht das LDL? Genau das Gegenteil. Das verteilt es schön so über die Gefäße herum. Und was dieses LDL eben macht, ist, dass dann praktisch so Cholesterin mit so den Fresszellen, die wir im Körper haben, ja, das ist so eine Immunantwort praktisch gegen Bakterien und so, haben wir so Fresszellen im Körper, mit denen zusammen bilden die dann so Schaumzellen und die lagern sich an den Gefäßwänden ab. Ja, die Gefäße sind ja wie so Röhrchen, die normal elastisch sind, wenn man jung ist, gut reagieren können auf den Blutdruck und den gut einstellen können. So, jetzt fängt praktisch an, das Fett sich da abzulagern mit diesen Zellen und so, wird dann zu sogenannten Plaques. Diese Plaques werden immer dicker, weil sich da immer mehr ablagert. Und Sie müssen sich vorstellen, das Blut rauscht da vorbei und da sind ja Teilchen drin. Blut ist ja immer so Wasser mit Teilchen gelöst. Ja? Die lagern sich da ab, weil da ist so ein Huckel, ja, da bleibt immer mehr dran hängen. Und dann ist es irgendwann nur noch so eine dünne Kappe drüber. Die platzt dann irgendwann. Es ist wirklich so, die platzt. Und dann bleiben dann immer die richtig großen Bestandteile auch noch hängen, weil das ja dann so richtig ein großer Huckel mit Ecken und Kanten
also
ist.
Zerklüftet geradezu,
ja, genau.
Sind die Innenwände.
Genau, dann bleiben natürlich vor allem die Blutplättchen, dieses ganze Gerinnungssystem bleibt mit drinnen und hängt sich dann fest. Im besten Falle wird es dann einfach immer enger, weil dieser Plaque immer größer wird, immer weiter sich aufbaut aus verschiedenen Bestandteilen, verkalkt dann auch richtig, ja, das wird so richtig fest und dann hat man den Salat, ja, dann hat man
das
praktisch...
Nicht im besten Fall, das ist ein im schlimmsten Fall sozusagen.
Ja. Im besten Fall für das Fett, ja, aber für uns natürlich nicht. Dann ist natürlich das, wo dann die Herz-Kranz-Gefäße verengt sind oder die Gefäße, die das Hirn versorgen oder die Beine. Ja. Und, oder im schlechtesten Fall ist dann wirklich, dass so ein Gerinnsel, das da irgendwie so sich gebildet hat beim Vorbeischwimmen vom Blut, abreißt, ja, und dann praktisch irgendwo hinschießt. Ja. Das ist dieser ganz klassische plötzliche Schlaganfall, den man bekommt oder der plötzliche Herzinfarkt. Und das ist praktisch das Böse, was dieses Cholesterin macht. Deswegen spürt man das auch nicht, weil das nicht eine Sache ist von einem Tag oder einer Woche oder zwei Wochen. Das lagert sich über Jahre ab, man spürt da nichts und dann, wie gesagt, plötzlich der Schlaganfall oder es gibt ja auch Vorstufen vom Schlaganfall, die Brustschmerzen, die Beinschmerzen beim Gehen, aber nicht, dass jetzt jeder Angst kriegt, meistens sind Beinschmerzen auch eher von Gelenken oder Bandscheiben oder so, aber es gibt ja diese Schaufensterkrankheit, ja, wo man immer so nur ein paar hundert Meter und dann stehen bleibt.
Tut's wieder weh.
Das ist sowas. Also das ist praktisch das, was dieses Blutfett macht. Es macht unsere Gefäße uns kaputt. Und die Gefäße versorgen halt Hirn, Herz, Extremitäten.
Okay, jetzt machen wir mal weiter mit unseren Hörerinnen und Hörern. 0800 246 2469. Der Herr Isen ist dran und wartet schon eine ganze Weile. Guten Morgen, Herr Isen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Also, ich verfolge es. Ich habe erhöhtes Lipoprotein A.
Ja.
In der letzten Untersuchung, die war 23, also vor einem Jahr. Und ich gehe jetzt im nächsten Monat gehe ich wieder zur Generaluntersuchung. Also was ich noch nehme, also ich sage mal meine technischen Daten, ich bin 87 Jahre alt, 1,71 groß, wiege 62 Kilo und ernähre mich eigentlich ganz gesund, viel Obst und Fleisch, also essen kein Fleisch nahezu, fahre viel Rad, bin sehr beweglich, bin also eigentlich noch ziemlich fit, glaube ich, wenigstens.
Sie klingen auch topfit, Herr Isen.
Ja,
danke, danke.
Sehr viel jünger.
Und jetzt, ich nehme außerdem ein Blutdruckmittel, Olmesartan.
Ja.
Und da habe ich so ungefähr so immer so um die 40 und 85, sagen wir mal.
Ja.
Aber es war meine konkrete Frage war, ich nehme Rosuvastatin, 5 Milligramm.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, was kann man gegen das Lipoprotein A machen? Ich habe auch, das sage ich gleich dazu, ich habe noch das Protokoll von einer letzten Cholesterinsendung von 2020 und da habe ich mir den Satz hingeschrieben, mit Lipoprotein, da reagieren die Statine, das wirken da nicht.
Das ist ein fieses Ding, dieses Lipoprotein klein A, genau.
Und das heißt auch, es würde dann auch nicht auf das Cholesterin wirken.
Ja, das ist völlig richtig. Also weil Ihre Frage war, was kann man gegen Lipoprotein A machen? Die Antwort ist kurz nichts. Ich erkläre das noch ein bisschen. Ja, so ganz,
also
ganz
das war eine Frage, darf ich nochmal unterbrechen?
Ja.
Und nützt das dann auch nichts gegen das Cholesterin?
Das wollte ich jetzt gerade so ein bisschen ausführen.
Okay,
ja? Ich erkläre vielleicht, weil Sie sind ja natürlich jetzt sehr vertraut mit Ihrer Erkrankung und viele HörerInnen vielleicht noch nicht. Deswegen würde ich nur kurz erklären, was ein Lipoprotein ist. Ja? Wenn Sie mir da kurz den Moment geben und dann gehe ich da nochmal drauf ein. Frau Ostner hat ja vorhin das Butterbrot angesprochen. Mhm. Ja? Es ist im Endeffekt so, dass im Dünndarm, bis hin zum Dünndarm ist das Fett so in kleine Kügelchen, Partikel aufgeteilt und dann muss es ja ins Blut. Und Fett ist ja nicht wasserlöslich, das wissen wir. Ja? Und dann muss eben Fett an Proteine gebunden, also an Eiweiß gebunden werden, damit es gut transportiert werden kann durch die Blutbahn. Und dann gibt es eben verschiedene Proteine. Und man hat mittlerweile herausgefunden, dass dieses Lipoprotein klein a, nennt man das, eben auch vergesellschaftet ist, eben gerade mit diesem Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte. Und das ist die eine Sache, das hat man herausgefunden. Und die andere ist, dass es tatsächlich noch kein richtiges Medikament dagegen gibt. Aber ganz großes Aber. Was man natürlich schon trotzdem empfiehlt, ja, wenn natürlich dann man dann schon weiß, man hat hier einen Marker, der dieses Risiko erhöht, das Langzeitrisiko, kardiovaskulär zu erkranken, muss man natürlich die ganzen Maßnahmen, die für die Cholesterinsenkung gelten, gelten dann insbesondere für sie. Ja? Das heißt, man muss ihre Cholesterinwerte besser einstellen, also 220 ist schon sehr hoch. Ja? Und dann muss man eben, aber mit dem Rosuvastatin, das Sie haben, das ist schon sehr potent. Also das senkt schon sehr gut. In der nächsten Stufe gibt es noch eins, was man zum Beispiel dazu nehmen kann.
Also um das nochmal festzuhalten, es sind zwei Paar Stiefel. Der Cholesterinwert ist eine Sache, dieses Lipoprotein klein a, eine andere.
Genau, genau.
Und es hilft dennoch, den Cholesterinwert runterzudrücken, selbst wenn man auf dieses Lipoprotein keinen Einfluss nimmt.
Genau,
kann.
Genau. Weil das einfach das Langzeitrisiko anzeigt. Ich meine, dass das die Europäische Gesellschaft für Kardiologie ist, die empfiehlt, jedem Menschen einmal in seinem Leben dieses Lipoprotein klein a zu bestimmen.
Weil wir haben nämlich noch eine zusätzliche Frage per Mail bekommen von einer Dame, die sagt, wir haben das in der Familie genetisch. Kann ich für meine drei Kinder schon irgendwas empfehlen, dass die eben da nicht reinrauschen in dieses Risiko und sich damit weiter steigern? Also gerade diese Erhöhung dieses nicht beeinflussbaren Lipoprotein A's, kann man da trotzdem was machen? Es wird dann für die Kinder auch gelten, gesund leben und so weiter.
Genau, genau. Und eben wenn man weiß, man hat es, also es wird nicht empfohlen, das zu kontrollieren in dem Sinne. Also einmal im Leben reicht, dann weiß man, okay, meins ist erhöht, ich habe da anscheinend ein Risiko. Mehr braucht man dann mit dem Lipoprotein A im Moment noch nicht. Man weiß natürlich nicht, was so in der Pipeline ist, was in den nächsten Jahren kommt.
Also Herr Isen soll es schon öfter anschauen lassen, oder?
Nee, es hat jetzt für ihn keine Konsequenz. Also wenn er seine eigenen, die Cholesterinwerte, also das LDL jetzt eben vor allem, anschauen lässt und sich da praktisch die Therapie nach dem richtet und gesund lebt, was er ja schon gesagt hat. Und man muss auch noch dazu sagen, er ist ja 87 auch schon, ja, also und hängt davon ab, wie die Risikofaktoren für ihn sonst so sind, ja, mit Familie, weiß ich nicht, Blutdruck. Genau. Ah ja, das ist ja schon mal gut und so. Dann ist das eigentlich okay, ja, wenn er das
sagt. Noch eine Frage. Ja. Jetzt der konkrete Wert heißt 97 Milligramm pro Deziliter statt kleiner 30. Wie hoch ist jetzt dieses Risiko, wenn es dreimal so hoch ist als der Grenzwert?
Das kann ich Ihnen jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Studie gibt, die genau ausgerechnet hat, wie vielfach erhöht oder so. Da wäre mir jetzt keine Studie auf Anhieb bekannt. Ja.
Es könnte ja sein, da könnte auch 1000 sein oder sowas, weiß ich, deswegen war ich.
Ja, so, ja. Nee, also ist mir jetzt auf Anhieb keine Studie dazu bekannt. Ja?
Okay, also ist es so okay, ja?
Ja, genau.
Und Frage, gilt immer noch das Verhältnis HDL zu LDL, kleiner 3, LDL zu HDL, kann man das immer noch...
Also ich habe ja gerade schon gesagt, es ist immer individuell bei jedem Menschen anders.
Also, okay, ja?
Ja,
gut. Also schön. Ja, also okay. Ich nehme das weiter, das Rosuvastatin, wie angeraten von der Ärztin.
Genau.
Ja, gut. Also ich bedanke mich. Ja,
danke, Herr Riesen.
Wiederhören.
Tschüss. So, 0800-246-2469. Wir haben sehr viele Fragen heute und deshalb gehen wir gleich weiter zu Frau Simon. Frau Simon, grüß Gott.
Grüß Gott. Also das mit dem Lipoprotein A ist ja jetzt schon geklärt.
Mhm. Ja. Trifft sie das auch?
Weiß ich noch nicht. Also mein Hausarzt, also was mir ein bisschen zu schaffen macht, sind die Widersprüchlichkeiten. Ich habe jetzt auf die Schnelle meine Laborwerte nicht gefunden, aber der Cholesterin, hat er letztes Mal gesagt, wäre katastrophal. Ich weiß, über 220. Und also es ist halt zu hoch. Ich bin auch noch übergewichtig. Blutdruckmedikamente nehme ich ein. Und Prädiabetes, ich muss halt meinen Lebensstil auch wieder verbessern. Aber mein Hausarzt, der sagt, wenn man noch nichts hatte, Herzinfarkt und so, will er mir da nichts verschreiben. Und ja, und dann sagt er eben auch, es gibt so viele Risikofaktoren. Cholesterin ist ja nur eins von 100 oder so. Also ich werde jetzt den Hausarzt eh wechseln. Aber ich habe das mit dem Lipoprotein A eben gelesen. Aber ich weiß nicht, ich habe auch mit der Niereninsuffizienz, habe ich GFR 46. Und Statine, ob das nicht die Nieren halt schädigt. Und dann habe ich gehört, wenn jemand Niereninsuffizienz hat, gibt es andere Cholesterinsenker. Also durch die Widersprüchlichkeiten auch in den Medien, die einen sagen, das wäre alles nur die Pharmaindustrie, die anderen sagen, unbedingt einnehmen. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt machen soll.
Ja, nee, also Frau Simon, ich habe das ja so ein bisschen schon versucht rauszuarbeiten. Es ist individuell bei jedem Menschen anders und es hängt davon ab, was Sie für ein Risiko haben. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben eine GFR von 46.
Was bedeutet GFR?
Ach so, Entschuldigung. Das ist die glomeruläre Filtrationsrate. Das zeigt einfach die Nierenfunktion an. Ja, bei einem Gesunden sollte die über 90 sein, am besten 100, 120.
Also hoch ist gut.
Ja, genau. Höher ist besser. Und 46 ist schon eine chronische Nierenerkrankung. So. Und damit sind sie eigentlich schon in der Risikogruppe. Und dann weiß man aus Studien, da ist die Datenlage schon so, dass sie da profitieren von dem Statin. Ja, und das würde ich Ihnen zum Beispiel jetzt, wie gesagt, ich kann durchs Radio nicht ein umfassendes Risikoprofil erstellen, aber das reicht eigentlich schon, um Ihnen das tendenziell eher schon zu empfehlen. Ja.
Aber ich verstehe Sie gut, Frau Simon. Wenn es keine klare Aussage gibt, da ist das Problem und das ist die Lösung, dann ist man einfach total verwirrt und weiß nicht, wem man jetzt glauben soll und was man jetzt tun soll.
Und vor allem, es gibt ja auch diese Medikamente, ich glaube PSCK9 oder wie das heißt, so diese teuren Medikamente, dann denke ich mir wieder, ich würde es mir selber zahlen, sind das vielleicht die besseren Cholesterinsenker, auch für die Nieren. Man kriegt da keine richtige Aufklärung, sodass ich jetzt schon als auf Privatkosten in eine spezielle Praxis gehen wollte für Fettstoffwechsel. Mhm. Erkrankungen, um einfach mal einen Rat zu bekommen, ja. Weil manche kenne ich, die nehmen auch so teure Sachen ein.
Naja, also, wobei Sie einen Rat, Frau Simon, haben Sie schon bekommen von Ihrem Hausarzt. Sie sollen nichts machen. Oder?
Ja, aber mein Hausarzt ist da nicht so gründlich.
Nee, Frau Simon, also in den Studien haben die Statine verwendet bei Menschen mit chronischer Nierenerkrankung und für die gibt es eine Datenlage. Sie brauchen das teure Zeug gar nicht.
Und das teure Zeug, um das nochmal zu sagen, das sind neuere Medikamente, die beschleunigen den Abbau des Cholesterins im Blut?
Ist ja, das so? Also ganz grob kann man das so sagen. Die verhindern sozusagen das Recycling von dem LDL-Rezeptor auf den Zellen. Das heißt, da ist viel mehr Rezeptor da und dann wird das LDL weggeschafft und kann im Blut nicht so viel Unheil anrichten. So. Aber die sind sehr, sehr in sehr engem Rahmen verschreibungsmöglich sozusagen. Also wenn man so eine familiäre Hypercholesterinämie hat, wenn man ein sehr Hochrisikopatient ist mit mehreren Infarkten zum Beispiel schon, wo man das LDL einfach nicht gesenkt bekommt. Zum Beispiel. Das sind so die Beispiele. Bei Frau Simon, die jetzt schon sagt, okay, da ist noch Spielraum beim Lebensstil hier und da. Also das ist nicht die Erstlinientherapie, Frau Simon.
Ich würde gerne die Frau Rank noch dazu holen, weil Frau Rank, ich glaube, Ihnen geht es ein bisschen ähnlich, dass Sie nicht recht wissen, wo es lang geht, oder?
Ja,
grüß,
ja.
Gott, erst einmal.
Grüß Gott.
Hallo.
Hallo.
Erzählen
ja,
Sie.
Bei mir ist es so, ich habe Gesamtcholesterin von 371. Dann HDL-Cholesterin 83,2. Ich habe das das hohe Cholesterin schon Jahrzehnte. Und mein Hausarzt empfiehlt mir nicht, Tabletten zu nehmen. Mir kommt das sehr entgegen, weil ich möchte es eigentlich auch nicht. Nur mir macht es jetzt schon ein bisschen Angst. Ich bin jetzt 71 mit Adernverkalkung und was Sie alle schon gesagt haben mit...
Man möchte keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall.
Schlaganfall und so weiter. Ja. Und deswegen, ich hätte einfach gerne mal Ihre Meinung gewusst. Ich habe da noch einen Wert auf meinen Befund, Non-HDL-Cholesterin. Da weiß ich nicht so recht, was das ist. Und zwar 288 Milligramm und es soll unter 145 sein.
Ja, das wird wahrscheinlich ja LDL, beziehungsweise vermute ich mal. Ja,
das HDL ist ja verhältnismäßig gut nach dem Werden mit 83,2. Die Triglyceride sind auch in Ordnung, 103.
Ja. Nur ganz kurz. Ja? Also da muss ich kurz was sagen. Also die Therapien und die Studien, ja, wofür es eine Datenlage gibt, die richtet sich nach dem LDL. Also man weiß ganz sicher, dass das hohe LDL ist ein Risikofaktor, der praktisch mit dem Herzinfarkt, dem Schlaganfall etwas schwächer korreliert, aber mit dem Herzinfarkt zum Beispiel sehr stark.
Und Non-HDL ist wahrscheinlich LDL.
Dass das gemeint ist. Und im Endeffekt, das HDL ist mehr so wie so ein Marker zu behandeln. Also man weiß... Also man kann nicht beweisen, dass eine HDL-Erhöhung den Herzinfarkt verhindert. Hingegen kann man schon beweisen, dass eine LDL-Senkung den Herzinfarkt sozusagen verhindert. Das heißt, alle Therapieempfehlungen, ja, die drehen sich im Endeffekt immer um dieses LDL. Ja. Und auch da, wenn Sie jetzt eine Arterienverkalkung schon nachgewiesen haben, ja, die sieht man zum Beispiel häufig an den Halsschlagadern. Ja.
Ist nichts.
Da ist nichts, ja.
Nein.
Aber Sie meinten, Sie haben schon eine arterielle Verkalkung.
Nein, ich habe nur Angst davor.
Ach so, ich verstehe.
Ich denke, weil das ist untersucht worden. Also ich habe im Moment keine Verkalkung an den Gefäßen oder an den Adern.
Was, das ist
also
ja schon mal super.
Die Bauchschlagader und die Halsschlagader, das ist untersucht worden.
Ja, das ist super. Vor allem, wenn Sie jetzt 71 sind, das dauert sehr lang, bis das überhaupt passiert.
Ja.
Schaut gut aus, oder, Frau Saffi?
Also wie gesagt, wenn Ihr Hausarzt kann da so ein Risiko für Sie berechnen, ja, so ein Profil. Und dann dementsprechend würde daran festmachen würde man das. Ja? Und wenn er praktisch Ihr Risikoprofil beurteilt hat und sagt, das brauchen Sie nicht, dann ist das okay.
Auch wenn das Gesamtcholesterin 371 ist.
Also das ist schon sehr hoch, muss
sehr
ich
hoch,
sagen.
Ne?
Ja, mit Ihrem Alter. Und Sie haben auch keinen Bluthochdruck und gar
nichts. Nein, ich habe keinen Bluthochdruck, habe kein Übergewicht. Ich lebe verhältnismäßig gesund. Ich rauche nicht, ich trinke nicht.
In der Familie auch nichts?
In der Familie auch nicht.
Kein Diabetes, keine Schilddrüsenerkrankung, Lebererkrankung? Gut.
Naja, aber mal, wie gesagt, das Gesamtcholesterin, und das habe ich jetzt schon bestimmt 30 Jahre, das ist immer über 300, ne?
Ja, also das ist schon, also über 300 ist schon, das erhöht Ihr Risiko schon. Also über 310 sagt man so, aber Sie haben jetzt 370 gesagt. Also ganz ehrlich, ich würde Sie behandeln. Also auch wenn alles andere, wenn alles andere nicht praktisch in Ordnung ist, aber man sagt schon, so ein Gesamtcholesterin über 310 und ein LDL wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, über 200. Also das ist schon knackig. Und wie gesagt, die Statine haben wir gerade schon angesprochen, ja. Ich will Ihrem Hausarzt da jetzt nicht so sehr reingrätschen.
Ich habe sehr viel Vertrauen zu meinem Hausarzt.
Ja, genau. Ja. Nee, ich will da nicht reingrätschen, aber so rein formal sind Sie nicht eine Nicht-Risikogruppe, auch wenn der Rest so stimmt. Ja.
Aber wenn der Hausarzt die Frau Rank gut im Auge behält,
genau,
dann kann man schon noch ein bisschen zuwarten. Ja,
ich werde halt auch noch einmal mit ihm reden. Noch einmal gezielt auf das hohe Cholesterin. Aber wie gesagt, auch der Hausarzt vorher, ich habe vor 3 Jahren gewechselt, da war es dasselbe, die Werte. Und der hat auch mir nicht empfohlen, Medikamente zu nehmen. Ne?
Weil Sie halt, sonst nichts haben. Ne?
Ja.
Frau Rank, wir sehen, wie wichtig das Vertrauen ist zu einem Arzt oder einer Ärztin, der einen da begleitet durch solche Dinge durch. Und Frau Simon, das ist, glaube ich, bei Ihnen auch, ne? Sie haben nicht so ganz das Vertrauen zu Ihrem Arzt, gell? Und dann weiß man nicht, dann schwimmt man rum.
Ja, also er nimmt es sehr locker, und ich wollte eben noch mal genau fragen, die Ärztin, wegen der Niereninsuffizienz, die Statine schwächen die Nieren nicht. Das habe ich nämlich auch schon gehört.
Nein.
Dass Statine noch mehr die Nieren belasten.
Nein. Also man muss natürlich wegen Dosierungen und so schauen, aber prinzipiell ist es nicht so, dass das Statin die Niere weiter schädigt.
Okay, gut.
Und was spricht dagegen, es einfach mal auszuprobieren über einen Zeitraum von, wie lange müsste man es probieren, bis es wirkt, Frau Dr. Safi?
Ja, schon ein paar Wochen. Naja, die Sache ist die, es ist halt nicht nebenwirkungsfrei. Also es ist nicht ganz, es ist trotzdem ein Medikament. Ja, und man erkauft sich da schon, die Statine haben schon auch Nebenwirkungen. Also es ist nicht so ganz so schlimm, wie es dargestellt wird. Aber zum Beispiel, also das muss man mal ansprechen, eine Nebenwirkung von Statinen ist, da tritt erhöht Diabetes auf bei Patienten, die mit Statinen behandelt werden.
Ja, und ich habe halt Prädiabetes.
Genau, also das ist tatsächlich schon was mit Statinen vergesellschaftet ist. Aber die Sache ist die, man hat halt geschaut, was so Risiko-Nutzen-Abwägungen sind. Und im Rahmen dessen kann man sie trotzdem empfehlen, weil sie trotzdem so gut das Langzeitrisiko eben für schwere Herzinfarkte und Ähnliches senken, dass man es trotzdem empfiehlt. Aber das ist jetzt einfach, es ist auch kein Wellnessmittel. Also
natürlich nicht, genau. Ist klar. Okay, Frau Rank,
danke.
Frau Simon.
Danke.
Danke Ihnen.
Ja,
tschüss.
Bei mir ist es halt so, ich habe wirklich volles Vertrauen zu meinem Hausarzt, aber es ist letztendlich trotzdem mein Körper.
Ja, absolut. Aber wenn Sie regelmäßig draufschauen lassen, ob sich was massiv verändert und gerade die Gefäße anschauen lassen und so weiter. Frau Dr. Safi, das wäre ein Weg, den man gehen kann.
Genau, weil es erhöht halt einfach ihr Risiko für diese kardiovaskulären Erkrankungen. Ja, da sind sie mit dem hohen Cholesterin einfach, haben sie ein erhöhtes Risiko. So.
Mhm. Ja? Ja, gut, dankeschön.
Ja, gerne, ciao.
Auf Wiederhören.
Tschüss, Wiederhören.
So, Frau Dr. Safi, ich weiß, Sie sind keine Homöopathin. Aber trotzdem hole ich jetzt die Frau Bauer zu uns, weil vielleicht steckt da in der Frage was drin, was wir doch beantworten können. Erstmal grüß Gott, Frau Bauer.
Ja, grüß Sie.
Hallo, Frau Bitte. Bauer.
Also folgendes, ich habe hohen Cholesterin und auch einen hohen Blutdruck. Und ich war also beim Kardiologen und da heißt es, also geringe echoreiche Plaques im Pulvusbereich, regelrechte Flussverhältnisse, also beidseitig regelrechte Flussverhältnisse.
Aber meine Frage dann.
Bitte?
In den Halsschlagadern.
Ja. Also meine Frage wäre, ich habe jetzt schon die 5. Statine und ich habe immer Nebenwirkungen und starke Nebenwirkungen. Also ich habe Schwindel gehabt, wusste gar nicht, woher das kommt. Also ich habe beim Radfahren, also habe ich so einen Schwindel gehabt, dass ich quasi über die Straße drüber gefahren bin. Gott sei Dank kein Auto und kein Radfahrer. Ich bin dann gestürzt und habe mir aber Gott sei Dank nicht wehgetan. Dann habe ich andere Statine bekommen, dann war der Schwindel weg und dann habe ich muskuläre Probleme gehabt. Und das, also es ist dann immer hin und her. Jetzt meine Frage wäre, ich habe gelesen, Bergamott, Artischocke, Kapseln von Alpha Pharm, wäre eine sichere Alternative, wenn man keine Statine nehmen möchte. Oder der rote Reis.
Ja, also Frau Bauer, ich will das gar nicht schlecht reden. Ja? Mag sein, ich kenne jetzt keine Studie mit Bergamotte. Die Sache ist die, dass Statine nicht vertragen werden. Kommt einfach häufiger vor. Ja. Aber da gibt es einfach auch Alternativen. Ja? Also das Ezetimib zum Beispiel. Ja,
das nehme ich jetzt gerade. Bei dem bin ich gerade.
Und wie vertragen Sie das?
Ja, ich nehme es jetzt erst seit 5 Tagen.
Ja, dann geben Sie dem doch mal eine Chance. Da sind Sie nicht alleine, ja, dass Sie diese Statine nicht vertragen. Aber wir können gern trotzdem über so Mittel aus der Natur so ein bisschen sprechen, die gegen das Cholesterin auch helfen. Also wofür es einfach so ein bisschen Daten gibt, sind die guten Omega-3-Fettsäuren. Aber dann
eben, sowieso.
Genau, aber nicht als Kapseln. Also so ist es nicht empfohlen, sondern wirklich so, wie es in der Natur vorkommt. Also zum Beispiel in so fettem Fisch, ja, wie Lachs zum Beispiel.
Ja, ich bin Vegetarierin.
Ja, perfekt, genau. In Nüssen. Also
da kann sie aber keinen Fisch essen. Nüsse dann, okay?
Ja, also ich esse keinen Fisch und kein Fleisch.
Ja.
Und ich trinke ja keinen Alkohol, ich rauche nicht und mache viel Sport. Ja. Also, aber meine Mutter hat einen Schlaganfall gehabt und da habe ich natürlich schon ein bisschen Bedenken.
Absolut, ja. Und Sie haben ja auch schon Plaques in der Halsschlagader und so. Also da muss man dann schon irgendwie schauen, dass man da was macht. Ja.
Aber
da haben Sie absolut recht. Also wie gesagt, wo mir eine Studie bekannt wäre dazu, ist eben zu den Omega-3-Fettsäuren. Ja, aber da, wo die vorkommen. Jetzt weiß ich nicht auswendig, ob die in Artischocke oder so, glaube ich, jetzt nicht. Also weiß ich jetzt nicht, müsste man gucken. Ja, ich weiß es für Nüsse, ich weiß es für Lachs. Aber auch da muss man dazu sagen, es ist gezeigt worden, dass sie das Cholesterin senken. Aber ob sie dann das Herzinfarktrisiko auch senken, da gibt es noch keine Datenlage für. Mhm. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, dass es für Bergamotte auch noch nichts gibt. Also, deswegen, also wenn ich Sie wäre, ich würde jetzt mal aufs Ezetimib tatsächlich auch vertrauen und das nehmen, was Sie nebenbefundlich noch machen mit dieser vegetarischen Diät und den Bewegungen und eben von Alkohol und Rauchen die Finger zu lassen.
Ja, sowieso. Das.
Genau, das ist absolut, das ist richtig gut. Ja? Also das, da machen Sie eigentlich schon im Moment, finde ich, alles okay eigentlich. Ja? Schauen Sie mal, wie Sie mit dem ECT-MIP zurechtkommen.
Alles klar, ich danke Ihnen.
Gerne.
Danke, Frau Bauer.
Ja, auf Wiederhören.
Ja, darauf wollte ich eigentlich raus, Frau Dr. Safi. Es ist uns ja immer nicht so recht. Wir würden gerne was einnehmen, wenn wir ein Problem haben. Gerne ein Mittel, das uns nicht schadet und unser Problem löst. Aber man kann schon mit anderen Maßnahmen, die halt nicht so leicht fallen, wie das Übergewicht in den Griff kriegen, sich mehr bewegen, das Rauchen aufhören. Das sind halt alles fiese Sachen, die man nicht so leicht hinkriegt. Wie groß ist denn, wenn man das wirklich schafft, der Einfluss auf das Cholesterin, auf den Cholesterinwert dann?
Also es ist halt so, man muss sagen, dass die Bewegung per se jetzt nicht in, der Sport per se senkt nicht den Cholesterinwert, ja, sondern es ist so, dass diese gesamte, also zum Beispiel, das sind alles einzelne Risikofaktoren eben auch für kardiovaskuläre Erkrankungen, ja, also zum Beispiel der Taillenumfang, ja, bei Männern sagt man mehr als 102, bei Frauen mehr als 88, ja, was ja mit so Übergewicht eben einhergeht, oder eben der Bewegungsmangel ist eben auch nochmal ein Risikofaktor für den Myokardinfarkt, und man weiß, dass man, wenn man da praktisch an all diesen Stellschrauben, ja, praktisch schraubt, ja, dann kann das schon sein, dass das sozusagen das Cholesterin unter anderem auch senkt. Aber es ist nicht so, dass man jetzt da sagen kann, okay, es gibt Daten zum Beispiel für dieses High-Intensity-Intervall-Training, ja, dass das irgendwie anscheinend sehr, sehr gut ist, gerade wenn man eben besonders sein Bauchfett und das Cholesterin angehen möchte. Aber das sind nicht per se nur so einzelne Stellschrauben, wo man sagt, da mache ich das, das und das und dann sinkt mein Cholesterinspiegel um 10%. Ja, da ist jeder Mensch unterschiedlich, das ist individuell sehr anders. Was man damit macht, ist, man senkt sein kardiovaskuläres Risiko insgesamt.
Und haben Vegetarier und Veganer da bessere Karten grundsätzlich?
Ja.
Und Frauen als Männer?
Ja.
Auch. Warum?
Ja. Hat wohl hormonelle Ursachen. Also es ist gerade bei, weil man es eben vor allem bei prämenopausalen Frauen sieht und Frauen dann eben auch 10 Jahre später den Herzinfarkt bekommen, muss es mit dem Östrogen zusammenhängen. Ja. Und bei Vegetariern, Veganern ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen multifaktoriell, ja, weil sozusagen diese gesättigten Fettsäuren wegfallen, die ja vor allem in den tierischen Produkten sind. Und dann eben auch noch dazu kommt, dass Vegetarier, Veganer, wenn man sich mal anschaut, was dieses vegane Zeug so kostet, einfach sozioökonomisch auch einen besseren Status wahrscheinlich haben und irgendwie gesünder leben. Also das sind so Faktoren, die so ein bisschen so mit reinspielen in das Ganze. Da könnte man vielleicht noch mal kurz ansprechen, weil jetzt habe ich den Namen von dem Herrn vorhin vergessen und der hat auch irgendwie so gemeint, naja, man wird da jetzt so immer gedrängt werden, irgendwie Statine zu nehmen. Mhm. Ja, und ich weiß, da ist so emotional so ein bisschen beladen, dass man so das Gefühl hat, man wird ja krank gemacht, obwohl man ja eigentlich sich gut fühlt und gut ernährt und gut lebt. Ja?
Natürlich, weil auch immer wieder von diesen, eine Dame hat es auch angesprochen, auch bei uns in den Medien berichtet wird, die Grenzwerte wurden wieder abgesenkt und dann kommen andere und sagen, die Pharmaindustrie steuert das, damit man viele Medikamente verkaufen kann. Das verunsichert die Menschen, das ist klar.
Ja, aber da muss man doch jetzt zwei Sachen mal anmerken. Also einmal ist, es sind ja die Grenzwerte sehr, sehr unterschiedlich. Also es ist ja nicht so, dass für eine Gesamtbevölkerung einfach definiert ist, es muss unter 90 sein und alle müssen jetzt drunter geprügelt werden. Ja, so ist es ja gar nicht. Es ist ja wirklich individuell und es geht um Prozente auch zum Beispiel bei Menschen mit Risikofaktoren, dass man sagt, es muss 50% gesenkt werden, sogar wenn es formal in einem guten Spiegel ist. So. Erst das ist ein Punkt. Der andere ist, dass da auch häufig die Datenlage zuerst da war und man dann die Medikamente gern gehabt hätte, wie jetzt für das Lipoprotein A auch. Ja.
Verstehe.
Genau.
Wir wissen, das ist schlecht und das schadet uns, aber wir haben noch gar keine Medikamente und dann wurden sie erst entwickelt.
Ja, genau. Da ist man sozusagen an die Pharmaindustrie eben auch herangetreten, hat gesagt,
hilf uns.
Und die Statine, die tun es jetzt allein nicht mehr und sie werden einen großen Teil nicht vertragen oder wie auch immer und wir brauchen noch was und noch was und die familiäre Hypercholesterinämie und genau, das ist auch so ein bisschen dadurch gekommen. Ja.
Also familiäre Vorbelastung ist jetzt unser Stichwort für den Herrn Mittermeier. Grüß Gott, Herr Mittermeier.
Hallo.
Ja, hallo, grüß Gott.
Bitte.
Frau Ostner, grüß Gott, Frau Dr. Safi.
Hallo.
Ja, es wurde jetzt eigentlich schon viel gesagt. Ich habe schon vor einer halben Stunde angerufen und wollte das Lipoprotein Klein A ins Gespräch bringen. weil ich wurde vor 15 Monaten oder ja, 15 Monate ist ja jetzt auch, habe eine schwere Herzoperation ganz überraschend gehabt und nehme jetzt auch da ein paar Medikamente. Ich bin 71, ich habe mein Leben gelebt. Es geht mir weniger um mich als um meine drei Kinder, weil wir, das ist rein genbedingt bei uns. Also das ist schon Vater und Mutter und beide Seiten von mir, die waren da belastet. Und ja gut, es wurde ja sehr viel dazu gesagt. Mein Sohn hat sich jetzt gleich mit mir mal untersuchen lassen beim Arzt, dass ich eine Routine-Nachuntersuchung hatte. Und bei dem wurde auch festgestellt, dieser Lipoprotein-A-Faktor dann bestimmt. Und der ist um 3,5- bis 4-fach zu hoch.
Ja.
Das heißt also, das Lipoprotein-A, das ist ja das, das auslöst praktisch, der ist ja unveränderlich ab Geburt, ist mir gesagt worden.
Ja. Mhm. Wie alt sind denn die Kinder inzwischen, Herr Mittermeier?
Ja, oder Ihr Sohn alle, in dem Fall? Der ältere Sohn ist 45. Mhm.
Der sich mit Ihnen hat testen lassen?
Ja, der ist mit mir gleich der Arzt, hat gesagt, dass wir gleich mitkommen. Das ist ein Kardiologe, der mein Hausarzt zugleich und der hat das bei mir festgestellt. Ist rein zufällig aufgekommen, weil er einen kleinen Skiunfall hatte. Und da wurde ich dann operiert. Und jetzt ist so, das Lipoprotein A ist doch dafür zuständig, dass sich das Cholesterin, ich habe mir ab dem 35. Lebensjahr regelmäßig untersuchen lassen, so eine Komplettuntersuchung alle 5 Jahre. Ich habe letztes Jahr wieder Darmspiegelung gehabt. Wir leben auch alle recht gesund, wir machen sehr viel Sport und essen weniger Fleisch, viel Gemüse und Salat. Aber das Cholesterin, das LDL, das war bei mir immer im normalen Bereich, also schon erhöht, aber nicht so, dass es gefährlich war, hat der Arzt immer gesagt. Und trotzdem hat scheinbar das Lipoprotein A, dieser Faktor, dafür gesorgt, dass sich sehr viele Ablagerungen gebildet haben in den Herzkranzgefäßen und praktisch an der Herzklappe und so.
Ja, es wäre halt schön, die Kinder würden das nicht bekommen, gell?
Ja, das ist eben jetzt meine Sorge. Wie gesagt, ich habe mein Leben gelebt, aber die sind ja doch noch jünger. Ja. Und wenn man jetzt das festgestellt hat, das ist um 4-fach zu hoch, dieser Faktor.
Ja, also Herr Mittermeier, da ist vielleicht wirklich, da ist, obwohl Sie sagen, es ist viel gesagt worden, aber einen Aspekt habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen ausgespart gehabt. Also was schon ist, wenn man ein erhöhtes Lipoprotein A hat, ja, und man dann irgendwie eben das alles nebenher gemacht ist, ja, das Cholesterin gut eingestellt, Lebensstil gut und so weiter und so fort. Und dann trotzdem kardiovaskuläre Ereignisse, nennt man dann so ein Herzinfarkt, Schlaganfall, solche Sachen, eintreten. Gibt es trotzdem noch eine Möglichkeit tatsächlich für das Lipoprotein? Aber das muss tatsächlich dann ein Arzt, der spezialisiert ist auf Lipidologie, dann auch die Diagnose da stellen. Das würde ich jetzt nicht irgendwie peripher irgendwo machen lassen. Man kann das rauswaschen mit einer Maschine. Also das geht. Es gibt so eine Apharese, nennt man das. Aber das wird halt... das ist sehr speziell, wann die Indikation für sowas gestellt wird. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass Ihre Kinder das brauchen. Ja. Aber prinzipiell würde ich, wenn Sie da eine familiäre Vorbelastung, und das Lipoprotein A ist über 90% genetisch determiniert, also genetisch festgesetzt. Ja.
Wie lange hält denn dieses Rauswaschen?
Das muss man dann schon öfter machen. Also das ist tatsächlich was, was man wiederholen muss. Ja. Das ist nicht mit einem Mal gemacht.
Aber alle... Wie viele Jahre oder?
Nee, also manche am Anfang macht man es dann auch wöchentlich genau, und dann muss man halt schauen. Ja, das,
wie wird die stationär gemacht oder
müsste es? Nee, also der ambulant. Also aha, da, genau. Okay. Aber das will ich jetzt nicht sagen, dass die dann praktisch ein Patient dafür sind. Ich will diese Möglichkeit nur erwähnt haben. Und wenn ich Sie wäre und Sie da eben diese genetische Vorbelastung schon haben, da gibt es Spezialambulanzen dafür, gerade an den Unikliniken zum Beispiel. Da würde ich mich, oder auch bei niedergelassenen Kollegen, die Lipidologen sind, ja, da schauen Sie einfach mal, wer diese Fortbildung hat.
Lipidologen. Also Lipid wie Fett.
Genau, Lipid-Spezialisten sozusagen. Aha, ja. Und dann lassen Sie sich da Ihr Risikoprofil nochmal anschauen und was da schon so gewesen ist, wie die Werte sind. Und dann kann man da nochmal drüber reden. Ja?
Und ich was wir vorher... Ich nehme die Medikamente, ich habe Vertrauen zu meinem Arzt, zu meinem Kardiologen und der Hausarzt ist praktisch auch gleichzeitig. Ja. Und bei mir ist auch Ezetimbe und Rosuvastatin. Genau. Aber mein Sohn hat das auch verschrieben bekommen und der hat dann mal die ganzen Nebenwirkungen gelesen und sagt, der Menschenskind, das ist schon, da ist nicht irgendwie 0, oder unter 1% von 1.000, sondern 10 von 1.000 sind da betroffen, laut den Beschreibungen. Es ist dann schon relativ
das
hoch.
Das macht einem auch Sorge, natürlich, das ist ganz klar. Aber wir hatten das ja vorher schon, Herr Mittermeier, Frau Dr. Safi, dass wir gesagt haben, man muss sich schon auch anschauen, was sind die Lebensstilfaktoren, genau, auf die man noch Einfluss hat. Also Sie sagen, Sie leben gesund, aber wenn das für die Söhne oder Kinder auch gilt, das wäre natürlich das
alle.
Erste.
Alle
das Erste,
Sport,
was
alle haben kein Übergewicht.
Das ist schon mal super. Okay.
die kochen sich selber immer alles und alles gesund kochen, auch viel Gemüse und Salat, also die haben keine Kinder noch und da ist
aber wie gesagt, so, dass man schaut. Wie Frau Safi sagt, falls da größere Ängste da sind, könnten Sie sich in einer Spezialambulanz einfach mal beraten lassen als Familie. Ja?
Aber das Lipoprotein, nochmal zurück, ist zuständig für das, für die Ablagerungen, ne, dass es so stark ablagert, was eigentlich so noch im normalen Bereich wäre, was ja bei mir immer der Fall war.
Genau, das erhöht halt Ihr Risiko dann eben für diese Ablagerungen und sozusagen dann die kardiovaskulären Ereignisse.
Herr Mittermeier, wir wünschen alles Gute für Sie und Ihre Familie. Bleiben Sie so fit, wie Sie sind. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Ja, unsere Zeit im Gesundheitsgespräch hier auf Bayern 2 im Notizbuch ist schon wieder um. Heute ging es ums Cholesterin. Informationen zum Nachlesen finden Sie unter bayern2.de Notizbuch. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Safi.
Danke auch.
Nächste Woche ist dann Marianne Koch wieder da und es geht um die Frage, es geht um die Frage, wie wird man gesund älter? Und da ist sie ja nun wirklich eine Expertin. Also nächste Woche älter werden mit Dr. Marianne Koch.